Moin, ich freue mich sehr. Mein Name ist Alice Hechrig, Universität Klagenfurt. Ich freue mich, Frau Susan, Sabine, entschuldigen Sie, Sabine Riedl vorstellen zu dürfen. Sie ist an einer Dissertation zum Thema Ist eine vertragstheoretische Begründung von Moral möglich? Und Ihr Vortrag, Sie haben es sicher schon gesehen, die Grenze zwischen akteurrelativen und akteurneutralen Gründen im moralphilosophischen Diskurs. Ich bitte Sie um Ihren Vortrag.
Dankeschön. Nun, eine bedeutende Grenze im moraltheoretischen Diskurs zur Begründung von Moral verläuft entlang der Unterscheidung von akteurrelativen und akteurneutralen Gründen. Diese Unterscheidung wird unter anderem auch herangezogen, um deontologische und konsequenzialistische Moraltheorien zu unterscheiden. Üblicherweise werden akteurrelative Gründe deontologischen Moraltheorien, also einer kantischen Ethik etwa, zugeschrieben, während konsequenzialistische Moraltheorien auf akteurneutralen Gründen basieren. Ich werde in diesem Vortrag jetzt nicht mehr auf Konsequenzialismus und Deontologie eingehen, denn das würde das Maß weit über das Ziel hinausschießen. Stattdessen möchte ich mir anschauen, was es genau mit dieser Unterscheidung von akteurrelativen und akteurneutralen Gründen auf sich hat. Worin besteht diese Unterscheidung nun? Auf definitionstheoretischer Ebene besteht unter der Philosophenschaft relative Einigkeit, dass bei akteurrelativen Gründen der Akteur oder die Akteurin in einer maßgeblichen Beziehung zu diesen Gründen steht. Die Gründe sind Gründe für sie oder für ihn. Akteurrelative Gründe weisen demnach eine wesentliche, eine maßgebliche Referenz zum Akteur auf. Hingegen sind akteurneutrale Gründe nicht Gründe für eine spezifische Person, sondern Gründe für jede oder jeden. Deshalb eben keine Referenz zum Akteur oder dessen Position in der Welt. Was eine Handlung richtig oder falsch, moralisch erlaubt oder geboten macht, ist die Tatsache, dass es einen akteurneutralen Grund gibt. Geht es jedoch um die Begründungs- und rechtfertigungstheoretische Dimension von Moraltheorien, so ist es mit der Übereinstimmung schnell vorbei. Die einen betrachten akteurrelative Gründe als moralisch verpflichtend, während die anderen akteurneutrale Gründe als fundamentales Element für moralische Verpflichtung stark machen. Akteurrelative Gründe werden auch häufig als subjektive oder private Gründe bezeichnet. Und akteurneutrale Gründe als öffentliche oder objektive Gründe. Ich behaupte, dass die Gleichsetzung mit subjektiv, privat oder öffentlich und objektiv nicht zulässig ist. Denn das führt dazu, dass akteurrelative Gründe der Sphäre des Privaten, des Subjektiven zugeschrieben werden, während akteurneutrale Gründe als bereits objektivierte Gründe die Rechtfertigung mit eingeschlossen erscheinen. Akteurneutralen Gründen würde dadurch größeres Gewicht und kategorisches Sollen zugebildet als akteurrelativen Gründen. Ich erhebe im Folgenden nun keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich möchte nur durch meine Analyse beitragen, die Dinge klarer zu sehen. Und vor allem, worin die Unterscheidung nicht besteht. Ja, also. Zusammenfassend wird meine These sein, dass akteurrelative Gründe und akteurneutrale Gründe sich nicht in ihrer Reichweite und in ihrer Universalität unterscheiden. Hi, David. Nicht durch einen neutraleren Standpunkt einer der beiden Arten von Gründe, nicht durch ihre Internalität und Externalität, das heißt Motivationskraft, nicht in ihrer rationalen Ausstattung, etwa Stringenz und Kohärenz, und auch nicht durch Privatheit der einen Art und Öffentlichkeit der anderen. Ich beginne nun mit dem Thema Reichweite und Universalität. In allen wesentlichen Versuchen von Moralbegründung gibt es den Anspruch, dass Gründe für alle relevanten Personen gelten. Gründe sollen universelle Gültigkeit haben, sie sollen sozusagen gleichermaßen für alle gelten. Die Konfusion beginnt, wenn Akteurneutralität mit Universalität verwechselt oder gleichgesetzt wird. Für Vertreter von akteurneutralen Gründen zur Begründung von Moral, sind konsequenzialistische Theorien, ist es wichtig, dass Gründe oder auch Werte, über Werte spreche ich heute nicht, Personen ungebunden festgelegt werden. Impersonal ist sozusagen die der Begriff, also keine Referenz zum Akteur. Gründe sollen eben nicht bloß für einen spezifischen Akteur, der diese Gründe hat, sondern für jeden universell gelten. Auf diese Weise entsteht so die Konzeption Universalität. Wollen wir mal annehmen, dass dem so ist. Es stellt sich jedoch die Frage, ob es die einzige Möglichkeit ist, wie nun Universalität entstehen kann. Indem ich die Referenz zum Akteur eliminiere, bedenken wir, Universalität ist nicht mit Akteurneutralität gleichzusetzen. Andere Moraltheorien verwenden andere Konzeptionen von Universalität. Die Reichweite und Gültigkeit von Gründen ist auch bei Theorien, die auf akteurrelativen Gründen basieren, universell. Zumindest ist es der Anspruch. Ja. Also ich möchte das nicht jetzt weiter. Nehmen wir etwa die kantische Ethik und deren Universalisierungsformel. Universalität entsteht dadurch, dass ich eine Maxime, die bekannt im Wesentlichen in maßgeblicher Referenz zum Akteur steht, verallgemeinere. Allgemeingültigkeit ist ein Merkmal von moralischen Gründen überhaupt nicht, speziell von akteurneutralen. Zumindest behaupten sie es. Ein Grund für dieses Missverständnis ergibt sich dadurch, dass eine unsachgemäße Gleichsetzung von akteurrelativen Gründen mit akteurrelativen Werten stattfindet. Umgekehrt werden akteurneutrale Gründe als akteurneutrale Werte dargestellt. Das heißt, frei vom spezifischen Interesse des Akteurs. Nur weil akteurneutrale Gründe keine Referenz zu einem spezifischen Akteur aufweisen, bedeutet das nicht, dass sie interessensneutral sind. Die Erhaltung der Frick Collection als von Thomas Nagel angeführtes Beispiel für einen akteurneutralen Grund geht davon aus, dass es gut oder wertvoll ist, Kunst zu erhalten. Jemand oder alle, wenn auch keine spezifische Person, verfolgen dieses Interesse. Dahingegen werden persönliche Projekte und Interessen, wie etwa den Kilimanjaro zu besteigen, auch ein Beispiel von Nagel, als von akteurrelativen Wert und Interesse bezeichnet. Nun schauen wir uns das einmal genauer an. Abgesehen vom Bezug zum Akteur kommt noch ein weiteres Element dazu. Es handelt sich um ein Projekt von persönlichem oder subjektivem Interesse. Zweifelsohne gibt es bei solchen Gründen eine Referenz zum Akteur. Akteurrelative Gründe aber bloß mit persönlichen Projekten und Interessen gleichzusetzen, führt zu einer reduktionistischen Sicht auf akteurrelative Gründe. Denn, und das ist wichtig, akteurrelative Gründe sind mehr als das. Sie sind Gründe, die eine Referenz zum Akteur aufweisen und dennoch verallgemeinert werden können. Denken wir wieder an Kant. In der kantischen Ethik geht es darum, dass das deliberierende autonome Subjekt mithilfe der Universalisierungsformel überprüft. Egal, ob es sich um sogenannte persönliche oder nicht persönliche Projekte handelt. Kants Ethik enthält immer eine Referenz zum spezifischen Akteur, beansprucht aber Universalität. Eine häufig geäußerte Kritik an der kantischen Ethik betrifft gerade deren Anspruch an Universalität. Es wäre doch etwas merkwürdig, würden wir Kant einen Mangel an Anspruch von Universalität vorwerfen. Wir kommen also zum Schluss, dass sowohl akteurrelative Gründe als auch akteurneutrale Gründe im Prinzip universell gültig sind, egal ob sie durch Eliminierung der Referenz zum Akteur entstehen oder durch eine Überprüfung einer Maxime als potenzielles allgemeines Gesetz. Gut, üblicherweise beanspruchen fast alle Moraltheorien, moralische Gründe zu liefern, die ungeachtet vom Eigeninteresse des Akteurs für jeden Akteur gelten sollen. Diese Eliminierung des Eigeninteresses und nicht die Eliminierung des Akteurs soll Neutralität gewährleisten. Akteurneutrale Gründe sind zwar unverdächtig in Bezug auf das Eigeninteresse eines spezifischen Akteurs, jedoch stellt sich die Frage, ob sie allein schon dieses Merkmal als moralisch gerechtfertigte Gründe qualifiziert. Ich behaupte, dass sowohl akteurrelative als auch akteurneutrale Gründe den neutralen Standpunkt nicht für sich beanspruchen können. Nun zum nächsten Themenbereich. Sie werden des Öfteren als interne und externe Gründe bezeichnet. Um zu veranschaulichen, dass die Unterscheidung nicht mit der Unterscheidung, was in der Moralphilosophie in interne und externe Gründe bezeichnet wird, zusammenfällt, ist es ratsam, Bernard Williams Unterscheidung zwischen internal und external reasons heranzuziehen. Bei Williams ist ein Handlungsgrund nur dann intern, wenn er durch die Motive des Akteurs generiert wird, also Desires, Intentions, Attitudes. Andernfalls handelt es sich um einen externen Grund. An dieser Stelle zeigt sich, wie leicht diese Unterscheidung in jener in akteurrelativ und akteurneutral verwechselt werden könnte. Man könnte annehmen, dass interne Gründe einfach akteurrelative Gründe und externe Gründe einfach akteurneutrale Gründe wären. Doch sind die Unterscheidungen nicht die gleichen. Akteurneutrale Gründe sind nicht einfach externe Gründe, die durch Fakten in der Welt entstehen. Und ein Grund kann extern sein und dennoch akteurrelativ. Akteure sind eingebettet in gewissen Kontexten. Ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, denken wir an religiöse oder kulturelle, gibt dem Akteur einen Grund, zumindest manchmal, etwas zu tun. Oder biologische Bedürfnisse geben uns manchmal einen Grund zu handeln. Diese Gründe weisen eine Referenz zum Akteur auf und sind dennoch extern. Denn ein Akteur könnte auch indifferent zu diesen Gründen stehen und sich nicht um bestimmte kulturelle oder religiöse Standards oder biologische Bedürfnisse kümmern. Deshalb können Handlungsgründe sowohl akteurrelativ als auch extern sein. Also die Unterscheidung funktioniert nicht. Dann die rationalen Ansprüche. Akteurrelative Gründe und akteurneutrale Gründe unterscheiden sich nicht in Stringenz und Kohärenz oder in der Plausibilität des Arguments. Sie verfügen gleichermaßen über, oder beanspruchen es zumindest, über normative Autorität für alle vernünftigen Akteure. Der nächste Punkt ist die Unterscheidung in privat versus nicht privat. Da gab es eine Debatte im angloamerikanischen Raum. Eine weitere Unterscheidungskategorie ist jene in privat und nicht privat. Nicht privat wird mit öffentlich gleichgesetzt. Das Ganze begann, ich komme aber eh darauf zurück. Diesbezüglich gäbe es, so wird behauptet, eine erkennbare Ähnlichkeit von akteurrelativen und privaten Gründen und zwischen akteurneutralen und öffentlichen Gründen. Um dieser Unterscheidung Kontur zu geben, ist es hilfreich, weitere Termine anzuführen, die im Rahmen einer Private- und Non-Private-Debatte auch zwischen Christine Korsgaard und Thomas Nagel getätigt wurden. Jene von intersubjektiven und nicht unter intersubjektiven Gründen. Ich möchte nun im Folgenden anhand von Korsgaards Umgang mit den Termini privat, intersubjektiv und teilweise verwenden sie auch geteilt, also shared, essentially shared, die Genese dieser unglücklichen Gleichsetzungen mit akteurrelativ und akteurneutral paradigmatisch zeigen. In The Sources of Normativity vertritt Korsgaard die These, dass praktische Gründe nicht privat oder, wie sie sie auch nennt, akteurrelativ, sondern in ihrem Wesen öffentlich und akteurneutral sind. Korsgaards erklärtes Ziel ist es, durch diese Argumentation zu beweisen, dass ich nicht nur den akteurrelativen Grund von meiner Person als Selbstzweck haben kann, sondern dass ich notwendigerweise auch den akteurneutralen Grund haben muss, jeden anderen als Selbstzweck zu sehen. Durch die Verbindung mit Hilfe akteurneutraler Gründe sieht Korsgaard ihre These bestätigt, dass wir sowohl unsere eigene als auch jede andere moralische Identität, wie sie das nennt, als menschliche Wesen wertschätzen müssen. Diesen Move macht sie sozusagen, weil ansonsten ihr Argument nicht funktionieren würde. Nun werde ich an dieser Stelle nicht Korsgaards Argumentation im Detail behandeln können und auch nicht, ob ihre Argumente plausibel sind. Das würde zu weit gehen. Ich möchte nur die Verwendung der Begriffe herausarbeiten. Korsgaard setzt öffentlich mit Akteuren neutral gleich. Das ist problematisch, ich meine. Denn sie argumentiert analog zu Wittgensteins Privatsprache-Argument und lehnt die Privatheit von Gründen annähernd auf die gleiche Weise ab, wie Wittgenstein eine Privatheit der Bedeutung von Wörtern ablehnt. Eine Person kann nicht beliebig Wörter, die Bedeutung haben sollen, benutzen, die essentiell privat und nicht kommunizierbar, also mitgeteilt oder teilbar, benutzen. Denn dann hätten die Wörter keine Bedeutung. Es gibt eine inhärente Beziehung innerhalb der Normativität von Bedeutung. Die Beziehung von aktuellen verbalen Aussagen und der Regel, die diese Aussagen bestimmt. Öffentlich bedeutet hier allerdings nicht akteurneutral, sondern dass bestimmte Kriterien oder Regeln die Bedeutung von Wörtern bestimmen. Dasselbe gilt für Gründe, wenn man eine Analogie zu Wittgenstein bemüht. Korsgaard versteht jedoch etwas anderes unter Öffentlichkeit als Wittgenstein, nämlich Akteurneutralität. Wittgensteins Punkt ist, dass selbst wenn jemand ein Wort mit einer rein privaten Empfindung, wie etwa einem bestimmten Schmerz, verbinden könnte, würde es nicht genügen, um dieses Wort mit sinnvoller Bedeutung zu versehen. Die Aussage genügt nicht, um zu fixieren, was anschließend als akzeptable und nicht akzeptable Verwendung des Wortes gelten kann. Der wesentliche Punkt dabei ist die Interpretation von öffentlich als Regel, Kriterium oder Prozess. Wittgenstein schreibt, darum ist der Regel folgen eine Praxis. Und der Regel zu folgen glauben, ist nicht der Regel folgen. Und darum kann man nicht der Regel privatim folgen, weil sonst der Regel zu folgen glauben dasselbe wäre, wie der Regel zu folgen. Diese Art von Öffentlichkeit teilen praktische Gründe mit sinnvoller Bedeutung von Wörtern in normativer Hinsicht. Diese Art von Öffentlichkeit ist nicht der Gegensatz zu Akteurrelativität. Es handelt sich nicht um die Art von Öffentlichkeit, die Korsgaard in ihrer Argumentation meint. Korsgaards Interpretation von Privatheit entspricht annähernd dem, was Parfit unter Agent Relative oder Nagel in seinem frühen Werk unter Subjective Reason versteht. Öffentlichkeit steht dann für Akteurneutralität. Wittgensteins Verständnis von Öffentlichkeit in Bezug auf die Bedeutung von Wörtern und Öffentlichkeit, die Gründe Kraft ihrer Normativität besitzen, bringen jedoch nicht mit sich, dass Gründe akteurneutral sind. Wittgenstein spricht von Regeln und Übereinstimmung, von Kriterien und von Rechtfertigung. Er zeigt dies anhand eines Beispiels. Empfindung ist nämlich ein Wort unserer allgemeinen, nicht mir allein verständlichen Sprache. Der Gebrauch dieses Worts bedarf also einer Rechtfertigung, die alle verstehen. Subjektive und private Rechtfertigungen kann es nicht geben, da Rechtfertigung gerade darin besteht, an eine unabhängige Stelle zu appellieren, so Wittgenstein. Und eine unabhängige Stelle ist nicht gleich eine akteurneutrale Stelle. Ein weiterer Punkt, Die de facto Unmöglichkeit von Privatsprache bedeutet nicht, dass indexikalische Begriffe wie ich selbst, meines oder deines in der Sprache und analog dazu begründen, ausgeschlossen sind. Indexikalische Begriffe beziehen sich wesentlich auf den Akteur und sind trotzdem nicht einer Privatsprache zuzurechnen, weil ihre Bedeutung öffentlich ist. Sie sind durch öffentliche Kriterien in ihrer Bedeutung und Benutzung festgelegt. Indexikalische Begriffe sind Akteur relativ, aber nicht privat. Deshalb, weil es ein öffentliches Kriterium ihrer Bedeutung gibt und alle diese Begriffe verstehen. Praktische Gründe bedürfen einer öffentlichen und intersubjektiven Rechtfertigung und können deshalb sowohl akteurrelativ als auch akteurneutral sein. Was haben wir nun durch diese Analyse gewonnen? Nach dieser genauen Betrachtung von akteurrelativen und akteurneutralen Gründen ist klarer geworden, was die Unterscheidung von akteurrelativen und akteurneutralen Gründen nicht ist. Die einen weisen eine wesentliche Referenz zum Akteur auf und die anderen nicht. Was wir nicht wissen, ist, was sie rechtfertigt. Wir wissen nur, dass beide Arten von Gründen einer Rechtfertigung bedürfen. Und das ist alles, was ich zeigen wollte. Ich danke Ihnen.